Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich freue mich, euch alle zu sehen. Ich freue mich, dass wir hier zusammen Gottesdienst feiern können. Vielen Dank, Olli, für deine Einleitung in das Thema. Mir ist heute beim Hören des Wochenspruchs aufgefallen, dass es da eigentlich auch um Reichtum und Armut geht. Ich meine, du arbeitest auch für eine internationale Hilfsorganisation und wir sprechen oft vom reichen Westen und vom armen Süden. Aber eines Tages werden wir alle an einem Tisch zusammensitzen. Das ist eine sehr schöne Vorstellung. Und auch dein Gedanke mit den Gehältern, ja, wir haben drüber gelacht. Und ich habe so überlegt, warum trauen wir uns das nicht, da offen und ehrlich miteinander umzugehen? Vielleicht würden sich die Reichen schämen, wie viel sie besitzen. Vielleicht wären die Armen oder die, die nicht so viel haben, neidisch auf die anderen. Und das wären ja eigentlich alles keine guten Zeichen für eine Gemeinde. Vielleicht kommt auch dieser Tag, dass wir da offen und ehrlich miteinander umgehen können, dass wir einander gönnen können, dass wir verstehen, dass mit einem hohen Gehalt meistens auch mehr Verantwortung einhergeht und dass wir uns genügen lassen. Gott segne mein Reden, euer Hören und er spreche selber zu uns durch seinen Heiligen Geist und durch sein Wort. Amen. Ich möchte uns den Predigttext vorlesen, den ich ausgesucht habe für heute aus Matthäus 6, aus der Bergpredigt. Und es ist die Übersetzung Neues Leben. Jesus hat gepredigt. Sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Dein Auge ist das Fenster deines Körpers. Ein klares Auge lässt das Licht bis in deine Seele dringen. Ein schlechtes Auge dagegen sperrt das Licht aus und stürzt dich in Dunkelheit. Wenn schon das, was du für Licht hältst, in dir Dunkelheit ist, wie dunkel wird dann erst die Dunkelheit sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben, darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken oder anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur aus Essen und Kleidung? Schaut die Vögel an, sie müssen weder säen noch ernten noch Vorräte ansammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Und warum sorgt ihr euch um eure Kleider? Schaut die Lilien an und wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und nähen sich keine Kleider. Trotzdem war selbst König Salomo in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und schon morgen wieder verwelkt sind, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Euer Glaube ist so klein. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, wie schon angekündigt und auch von Olli eingeleitet, kommt heute meine Predigt über das Geld, nachdem ich mich eine Weile damit beschäftigt habe. Das heißt aber nicht, dass ihr heute alles Wissenswerte und Notwendige über den Umgang mit Geld erfahrt. Ich bin auch keine Finanzexpertin. Aber die Predigt kann zumindest ein Anstoß zum Weiterforschen sein. Ich denke, jeder der Punkte könnte eine eigene Predigt sein. Eigentlich ist mein Hauptimpuls heute, dass ihr euch traut, Jesus den Thron in eurem Leben zu überlassen und ihm noch mehr Raum zu geben, ihm mehr zu vertrauen, ihn einzubeziehen in eure Finanzen. Ich will heute auf gar keinen Fall Druck auslösen oder auch eine Selbstanklage hervorrufen, sondern ich möchte dich behutsam darauf aufmerksam machen, wo du dich vielleicht schon in ungute, ungesunde Abhängigkeiten begeben hast, von denen Jesus dich gerne freimachen möchte. Deine Aufgabe ist heute eigentlich nur, dein Herz zu öffnen, Jesus einzuladen und ihm den Thron in deinem Leben zu überlassen. Ich habe es letztens schon mal gesagt, der Thron ist eigentlich jetzt nur ein Sinnbild. Ne? Niemand hat einen Thron in seinem Leben, das ist klar. Aber jeder hat etwas, woran er sich ausrichtet. Jeder hat einen Maßstab in seinem eigenen Leben. Und dafür soll der Thron als Sinnbild stehen. Und deshalb heißt die Predigt heute, wer sitzt auf dem Thron deines Lebens, Jesus oder Mammon? Während es in der Bibel an ganz, ganz vielen Stellen um Geld und Besitz geht, ist es wirklich der Hammer, was es da für viele Geschichten gibt, kommt das Wort Mammon gar nicht so häufig vor. Nämlich nur dreimal, und zwar im Neuen Testament, zum Beispiel auch in dem Zusammenhang, den wir gerade gehört haben, obwohl die Bibel Neues Leben es nicht mit Mammon übersetzt. Aber an der Stelle, wo Jesus hier von den zwei Göttern spricht, du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon, da steht im Griechischen das Wort Mammon, das ist eigentlich ein hebräisches bzw. aramäisches Wort und es bedeutet nicht nur Geld. Mammon bedeutet, ist eigentlich der böse Geist hinter dem Geld und hinter dem Besitz. Mammon ist ein Dämon, der die Menschen dazu bringt, ihren Fokus auf Geld und Besitz zu richten und der Menschen auch in die Abhängigkeit davon führt und sie dadurch zu Gefangenen und zu Sklaven macht. Mammon ist der ärgste Feind Gottes, weil er den Anspruch erhebt, selber Gott zu sein. Weil er den Anspruch erhebt, dich versorgen zu wollen, dir Sicherheit zu geben, die er dir gar nicht geben kann, sondern er stürzt dich in Abhängigkeiten, die dich unfrei machen und kaputt machen. Und das Problem ist, wenn wir solche Texte hören wie den aus Matthäus 6, es gibt auch noch andere Texte, dann entsteht im Leser oder im Hörer ganz schnell der Eindruck, dass viel Geld zu besitzen, Olli hat es auch angesprochen, ne? Jetzt darf man keine nicht mehr in Fonds sparen oder Aktien kaufen. Ich glaube aber nicht, dass das damit gemeint ist. Gute Nachricht, Olli. Sondern, also es entsteht der Eindruck, dass reich und wohlhabend zu sein nicht Gottes Wille ist. Und man hört oft auch Leute, die sagen, ja, Menschen in ärmeren Ländern, die sind viel frommer als die in reichen Ländern. Und da steckt ein Stück weit schon eine Wahrheit drin, aber man kann es auf jeden Fall nicht pauschalisieren und ein Gesetz daraus machen, denn Armut per se macht weder glücklich, noch ist sie der Wille Gottes für den Menschen. Gott will nicht, dass ein Mensch arm ist und Angst ums Überleben hat. Wer schon mal in einem entwicklungsarmen Land in der Welt war oder wer Menschen kennt, die dort geboren sind und die dort leben, der weiß, was das bedeutet, wenn man jeden Tag ums Überleben kämpfen muss, wenn man Angst haben muss, ob man überhaupt den nächsten Tag überleben kann, weil man nichts zu essen und zu trinken hat, weil man sich Sorgen macht um die Zukunft. Armut kann dich zum Räuber und zum Betrüger machen. Das ist ganz sicher nicht Gottes Absicht. Armut an sich ist weder gut noch erstrebenswert. Dasselbe gilt aber auch für den Wohlstand und den Reichtum. Denn so wie manche die Armut glorifizieren als das von Jesus vorgelebte Modell im Umgang mit Geld, es ist ein Missverständnis, komme ich aber gleich noch drauf, gibt es auch Prediger, die sagen genau das Gegenteil. Wer Jesus nachfolgt, dem folgen nur noch Segnungen, der darf mit Erfolg und Wohlstand rechnen. Wer Gott vertraut, der wird materiell gesegnet. Auch hierfür gibt es biblische Geschichten, zum Beispiel Josef, der zum zweitmächtigsten Mann in Ägypten wurde und demzufolge auch relativ reich wurde. Oder Jakob, dessen Herden sich besser fortpflanzten und überlebensfähiger waren als die von Laban. Wer materiellen Segen als Zeichen von Gottes Güte predigt, der hat auch nicht Unrecht. Aber wenn er eine Wohlstandstheologie, so nennen wir das, daraus macht, dann wird es schräg. Und da fällt uns etwas auf, was auch im Bereich Ernährung in der Predigt über den Geist der Isebel und auch in der Predigt über den Geist der Unzucht im Bereich Sexualität deutlich wurde, dass wir Menschen immer wieder dazu tendieren. Und ich glaube, dass das wirklich unser größtes Problem ist, dass wir unsere eigenen Erfahrungen und Ansichten zu Gesetzen machen. Hat jemand materiellen Segen erlebt, predigt er, Gott segne dich materiell. Und lässt außer Acht, dass Jesus zum Beispiel auch Genügsamkeit predigt. Oder anders, Wir predigen Armut und sagen, du musst dir genügen lassen, du darfst nicht viel verdienen, weil ein Reicher schwer in den Himmel kommt. Dann tendieren wir wieder zu sehr in diese Richtung. Wir machen Gesetze und der Gesetze macht, der regiert. Und der Mensch tendiert irgendwie immer wieder dazu, selber sich eine Lehre auszudenken und nicht abzuwägen, nicht genau zu gucken, was ist jetzt hier der Wille Gottes und was ist hier der Wille Gottes, was ist die geistliche Realität hinter der Armut und hinter dem Reichtum. Jesus sagt, es kann nur einen Herrn in deinem Leben geben und das ist die Wahrheit. Entweder der Thron gehört Gott, Jesus, oder er gehört dem Mammon, dem Geld, dem Besitz, oder er gehört dir selbst. Niemand wird sich den Thron teilen. Das kannst du dir mal bildlich vorstellen. Es gibt keinen Herrscher, der irgendwie hin und her ruckelt mit jemand anderem und sich um den Thron streitet. Wer auf dem Thron sitzt, der will da sitzen bleiben. Das heißt, wir dürfen und sollen weder Armut noch Reichtum glorifizieren oder als Gottes Willen hinstellen, sondern wir brauchen Erkenntnis der geistlichen Realität, die dahinter steckt. Und darum geht es in deinem Leben zuallererst nicht darum, ob du arm bist oder wenig hast oder ob du viel hast, sondern es geht um dein Verhältnis zum Geld. Es geht um den Stellenwert, den das Geld und der Besitz in deinem Leben hat. Ich komme zum ersten Punkt, weil ich euch zeigen möchte, was bewirkt Jesus in deinem Leben, wenn er auf dem Thron sitzt, und was bewirkt Mammon, wenn du Mammon auf deinem Thron sitzen hast. Erstens, Jesus bewirkt Gelassenheit und Gottvertrauen und Mammon bewirkt genau das Gegenteil, nämlich Druck und Angst. Wenn Jesus in deinem Leben regiert, dann wird er dir solch einen Umgang mit Geld und Besitz beibringen, wie er ihn selbst gelebt hat. Und das ist ein absolut vertrauensvoller, sorgenfreier und gelassener Umgang. Da bist du dankbar für deine Arbeit, mit der du ein Gehalt verdienen kannst und dich und deine Familie versorgen kannst. Da bist du dankbar für alle Zuschüsse und Leistungen des Staates, die durch die Steuern der Mitmenschen möglich gemacht werden und die auch durch deine Steuern für andere Menschen möglich gemacht werden. Da gehst du verantwortungsvoll mit deinem dir anvertrauten Geld um, aber du setzt dein Vertrauen nicht darauf. Dein Vertrauen gehört allein Jesus. Du weißt, wenn Jesus auf deinem Thron sitzt, dass Gott dir jeden Tag so viel gibt, wie du brauchst. Jesus hat gelehrt zu beten, unser tägliches Brot gib mir heute, gib uns heute. Und das steckt auch in diesem Text drin, den ich als Predigtext vorgelesen habe. Lebe im Hier und Jetzt. Mach dir keine Sorgen um die Zukunft. Jeder Tag hat seine eigene Sorge. Du machst dir Sorgen und du weißt noch gar nicht, was auf dich zukommen wird. Vielleicht sorgst du vor mit einem Bausparvertrag, aber es kommt eine Inflation. Und am Ende hast du gar kein Geld mehr übrig. Wer weiß das schon? Dieses Vertrauen, diese Gelassenheit, die Gott oder die Jesus in deinem Leben bewirken möchte, die können wir ganz schön in einer Geschichte in der Bibel lesen, wo das Volk Israel durch die Wüste gezogen ist. Die hatten also wenig materielle Sicherheiten, keine festen Häuser, keine ständige Wasserversorgung, geschweige denn Stromversorgung. Aber was sie gelernt haben in dieser Wüste, ist Gott als ihrem Versorger zu vertrauen. Wir lesen da im 2. Buch Mose Kapitel 16 die Aufforderung, ein jeder sammle so viel er zum Essen braucht, einen Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelt. Und die Israeliten taten es und sammelten, einer viel, der andere wenig. Hört, hört. Aber als man es nachmaß, hatte der nicht darüber, der viel gesammelt hatte, und der nicht darunter, der wenig gesammelt hatte. Jeder hatte gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Das heißt, wenn Jesus auf dem Thron deines Lebens sitzt, dann wird er in dir Gelassenheit und Gottvertrauen hervorbringen, dass du genug hast und dass, wenn du Mangel hast, dass du genau weißt, ich kann Gott, ich kann Jesus bitten und er wird mich versorgen. Im Hebräischen ist es Jahwe Jireh, Jahwe, dein Versorger. Gott möchte, dass du ihm vertraust, dass er dich versorgt mit allem Notwendigen. Und da, wo du Überfluss hast, darfst du selber zu einem Versorger werden für andere. Da darfst du selber Gottes Wesen in der Gesellschaft widerspiegeln. Mammon hingegen bewirkt in dir, dass du ständig über Geld und Besitz nachdenken musst und überlegst, wie du noch mehr Geld verdienen und dich noch besser absichern oder vorsorgen kannst. Aber der Punkt ist, je mehr Besitz du hast, desto mehr Verantwortung und Sorgen hast du auch. Das ist das, was die Leute meinen, wenn sie sagen, Geld allein macht auch nicht glücklich. Und dann kommen andere Leute, die sagen, ja, aber kein Geld macht auch nicht glücklich. Das stimmt. Das eine wie das andere stimmt. Viel Geld macht nicht glücklich und kein Geld macht auch nicht glücklich. Aber wer stellt denn die Frage, was macht denn glücklich? Darum würde es ja gehen. Wenn viel Geld und wenig Geld nicht glücklich machen, was macht glücklich? Was macht gelassen? Der richtige Herr in deinem Leben, der richtige Regent, der richtige, wunderbare Ratgeber, der richtige Fels, auf den du dich verlassen kannst, der richtige Versorger. Mammon wird dich immer unter Druck setzen, unter Leistungsdruck, Karrieredruck. Er wird vergleichen, er wird Neid in dir hervorbringen. Er wird dir immer das Gefühl geben, dass du zu kurz kommst. Da, wo Mammon im Leben regiert und herrscht, ist immer die Angst da, zu kurz zu kommen. Und wenn du das entdeckst in deinem Leben, geh zu Jesus, bitte ihn, den Thron einzunehmen und dich zu befreien von der Angst davor, zu kurz zu kommen. Unsicher, ungeborgen zu sein. Mammon setzt sich unter Druck, dein Ansehen zu wahren. Viele Menschen, die ein Reichtum haben, definieren sich über den Reichtum, definieren sich über Statussymbole, definieren sich über ihren Kontostand. Und gleichzeitig haben sie Angst, darüber zu sprechen. Es ist Unfreiheit, die Mammon in dir hervorbringt. Es liegt nicht an Reichtum oder Armut, ob jemand glücklich ist und zufrieden, sondern es liegt daran, wem der Mensch seine Sorge fürs Leben anvertraut. Und ein guter Weg, um Gottvertrauen in Bezug auf Geld und Besitz zu lernen, ist tatsächlich, den ersten 10. Teil deines Einkommens, deiner Gewinne, Gott zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise dahin zu säen, wo du geistlich erntest, wo deine Quelle ist. Im besten Falle sollte das deine Gemeinde sein, es können aber auch Missionare sein, es kann ein christliches Hilfswerk sein. Der Zehnte, so wie es oft auch genannt wird, oder die Erstlingsgabe, gibt es verschiedene Meinungen dazu. Ich will das heute nicht als Gesetz predigen, weil wir frei sind vom Gesetz. Aber wenn du wirklich lernen willst, Gott dafür zu vertrauen, dass er für dich sorgt, kannst du mit dem Zehnten beginnen. Ich sage vom Bruttoeinkommen, weil das Bruttoeinkommen dein Einkommen ist. Und der Staat nimmt ja auch die Steuer von deinem Bruttoeinkommen. Wenn Gott der erste 10. Teil deines Einkommens gehört, dann ist es der erste 10. Teil deines Bruttoeinkommens. Aber wenn du das Gefühl hast, boah, das ist viel zu viel, was dann von meinem Netto weggeht, dann versuch es wegen mir auch mit dem ersten 10. Teil deines Nettoeinkommens. Weißt du, es geht nicht um ein Gesetz. Es geht darum, dass du lernst, Schritt für Schritt Gott zu vertrauen, dass er für dich sorgt, dass du frei wirst von Mammon und dass du lernst, Jesus zu vertrauen. Übrigens, die Kirchensteuer, ich habe das nochmal nachgeschlagen, die wird nicht von deinem Bruttoeinkommen eingezogen, sondern die wird von der Einkommenssteuer abgezogen. Das sind 8% bzw. 9%. Wenn du glaubst, aus der Kirche austreten zu müssen, weil du zu viel Kirchensteuer zahlst, sag ich dir, dass Gott eigentlich viel mehr deines Einkommens gehört. Und ich möchte dich auch warnen, den Zehnten nicht mit Kalkül zu geben. Es gibt viele christliche Gemeinden, die eben diese Wohlstandstheologie predigen, die sagen, ja, gib deinen Zehnten und dann segnet Gott dich finanziell. Das heißt, du gibst den Zehnten mit dem Kalkül, mit der Absicht, finanziell gesegnet zu werden, also wieder reich zu werden, erfolgreich zu werden. Aber das ist nicht der Sinn der Sache. Darum geht es nicht, wenn wir den Zehnten geben. Der Zehnte ist ein Verständnis dessen, dass Gott sowieso alles gehört. Dass du Arbeit hast, dass du Geld verdienen kannst, verdankst du nicht dir selbst, sondern du verdankst die Gesundheit, deinen Körper, deinen Verstand, alles, was du leistest in deinem Beruf, verdankst du Gott. Zweitens, Jesus bewirkt Großzügigkeit und Genügsamkeit. Mammon bewirkt Geiz und Gier. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6 steht, Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Wir müssen genau lesen, nicht Geld ist die Wurzel allen Übels, sondern Geldgier. Das heißt, wenn wir unser Vertrauen darauf setzen, wenn wir nur noch darüber nachdenken, wie können wir überleben, wie können wir mehr Geld verdienen, was können wir uns als nächstes Schönes leisten. Wenn wir nämlich gelernt haben, wie schön das ist, frei zu sein von diesem Druck, von dieser Angst, ohne Sorgen jeden Tag erleben zu können, gelassen zu bleiben, gerade auch wenn finanzielle Herausforderungen uns treffen, dann werden wir genügsam. Dann merken wir, dass es gar nicht darum geht, im Leben reich zu werden oder erfolgreich zu sein, sondern Frieden zu haben, Freude zu haben, gelassen zu sein. Und dann werden wir nicht nur genügsam, sondern gleichzeitig auch großzügig. Das heißt nicht, dass du nicht viel verdienen kannst und nicht wohlhabend sein darfst. Im Gegenteil. Es ist gut, wenn du als Christ erfolgreich bist, weil das bedeutet, dass du mit deinem Zehnten und auch mit deinem Überschuss Reich Gottes bauen kannst und sollst. Wenn wir Jesus für unsere Versorgung vertrauen, dann sind wir zum Beispiel bereit, den zehnten Teil unseres Bruttoeinkommens in die Gemeinde zu geben oder in ein christliches Werk. Und dann, wenn wir das tun, dann gehen noch alle anderen Rechnungen von unserem Gehaltskonto ab. Und dann gibt es einen Tipp, der auch mit Klugheit und mit Planbarkeit zu tun hat und eigentlich auch zum dritten Punkt meiner Predigt passt, dass wir unsere alltäglichen Ausgaben budgetieren. Und das kannst du machen, indem du von deinem Gehaltskonto einen festen Betrag auf ein zweites Konto überweist und nur von diesem Konto dein Essen kaufst, deine Kleidung, ins Kino gehst, tanken gehst und so weiter. Warum sollten wir das tun? Weil wir automatisch uns selber eine Grenze setzen. Und die Grenze können wir selber bestimmen. Weil die Gefahr ist, wenn wir das nicht tun, dass wenn wir viel Geld verdienen, wir das ganze Geld meistens unnütz ausgeben oder viel von dem Geld unnütz ausgeben. Wir haben es ja zur Verfügung, wir können ja noch dieses oder jenes kaufen. Und meistens merken wir dann, wir brauchen gar nicht noch das Paar Schuhe oder wir brauchen nicht noch diese Kleidung oder jenes. Das heißt, wenn du dir selbst ein Budget setzt für deine alltäglichen Ausgaben, ist es auf jeden Fall ein guter Weg, verantwortungsbewusst mit deinem Geld umzugehen. Und dann bleibt am Ende des Monats auch etwas übrig, weil du dir selber eine Grenze setzt. Und von dem Geld, was übrig bleibt, kannst du sparen und kannst du Rücklagen bilden für schwierige Zeiten. Und mal angenommen, du würdest mehr verdienen, weil du Karriere machst oder eine Gehaltserhöhung bekommst und du würdest dieses Budget nicht extrem erhöhen, sondern vielleicht nur ein bisschen, hättest du am Ende des Monats so viel mehr Geld zur Verfügung, um Segen zu bringen. Wer Jesus die Sorge für sein Leben anvertraut, wo Jesus auf dem Thron des Lebens sitzt, werden wir genügsam. Wir lassen uns genügen an seiner Gnade, wir lassen uns daran genügen, Frieden zu haben und Segen austeilen zu können und wir werden großzügig. Ähnlich eigentlich wie bei den ersten Christen, Apostelgeschichte 2. Alle, die gläubig geworden waren, waren beieinander und besaßen alle Dinge gemeinsam. Das heißt, die viel hatten, haben die anderen damit gesegnet. Und es ist eine Verbindung, ein Frieden entstanden, ein Ausgleich, der im Sinne Gottes ist. Der Zehnte oder die Erstlingsgabe hat beim Volk Israel in der Wüste auch dazu gedient, die Menschen zu versorgen. Eigentlich so ähnlich wie unser Steuersystem heute. Es soll ein Segenskreislauf sein. Wenn wir großzügig sind, dann geschehen dadurch mehrere Dinge. Not wird gelindert, Gott wird verherrlicht. Der Gebende erfreut Gott mit seiner Großzügigkeit, macht ihm alle Ehre und gleichzeitig freut sich der Gebende an der Freude des Beschenkten, an dem Dank des Beschenkten. Es ist wirklich ein Segenskreislauf, an dem wir mitwirken sollen. Wenn Jesus einen Menschen befreit und erneuert, wie zum Beispiel den Zöllner Zachäus, dann befreit er immer von diesen Ängsten und von dem Druck, zu kurz zu kommen, beziehungsweise immer noch mehr haben zu müssen, sich ein Ansehen erarbeiten zu müssen. Zachäus wird fähig, seinen Reichtum wieder zu verteilen. Er versteht, durch die Liebe Jesu bin ich anerkannt, bin ich wertvoll, bin ich wichtig. Ich brauche Mammon nicht in meinem Leben, um zu Ansehen und Ehre zu kommen. Es reicht, in der Liebe Jesu zu sein. Mammon führt uns immer in ein Gefängnis unserer selbst, wo wir denken, wir seien frei und unabhängig, aber in Wahrheit sind wir total abhängig von den Finanzen. Es gibt eine Geschichte vom sogenannten ungerechten Verwalter, die zeigt uns, wie wir klug und gleichzeitig großzügig handeln sollen. In Lukas 16 steht: Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Das ist eine harte Aussage. Und hiermit will Jesus sagen, wir sollen als Kinder des Lichts, denn das sind wir, wenn wir Jesus Christus als dem Licht der Welt nachfolgen und sein Licht in uns lebt, wir sollen nicht dumm sein. Wir sollen nicht unklug mit unserem Geld umgehen. Der ungerechte Verwalter sollte Bilanz zeigen und er wusste, ich habe einige Schuldner. Und was macht er? Er geht zu jedem einzelnen Schuldner hin und halbiert die Schulden oder erlässt sogar die Schulden ganz. Er ist großzügig, damit am Ende die Bilanz stimmt. So großzügig sollen und dürfen wir auch sein. Wir sollen klug sein und das ist auch das, was Jesus in uns bewirkt. Das ist der dritte Punkt. Jesus bewirkt Fleiß und Klugheit. Mammon bewirkt Abhängigkeit und Bestechlichkeit. Denn eine Sache ist klar, Geld bewirkt immer Abhängigkeiten und das ist auch eine große Gefahr. Wir sehen diesen Mechanismus tagtäglich in Politik und Wirtschaft. Und vor diesen meistens ungesunden, unguten Abhängigkeiten will Jesus uns bewahren. Darum betont die Bibel das auch immer wieder, dass wir unbestechlich sein sollen. Dass wir schon klug und weise sein sollen, wenn wir zum Beispiel Geschenke bekommen. Dass daraus nicht eine Abhängigkeit entsteht, jemand anderem dann wiederum einen Gefallen tun zu müssen. In der zweiten Chronik steht, fürchtet den Herrn, also setzt ihn auf den Thron, vertraut ihm euer Leben an, ordnet euch ihm unter und handelt gewissenhaft, denn der Herr, unser Gott, wird kein Unrecht und keine Parteilichkeit dulden und nicht zulassen, dass ihr bestechlich seid. In Sprüche 22 steht, der Reiche herrscht über die Armen und wer borgt, ist des Gläubigers Knecht. Das heißt, überall da, wo du selber Schulden hast, bist du in einer Abhängigkeit drin. Manchmal lässt sich das nicht vermeiden, weil wir auch eine bestimmte Sicherheit eingehen oder auch in Sicherheiten leben. Wir haben ein gewisses Gehalt und können natürlich auch Dinge kaufen und gehen dann die Verpflichtung ein, monatlich was abzubezahlen. Aber wir sollen Jesus einbeziehen und ihn bitten, uns zu helfen, uns Klugheit zu schenken, Weisheit zu schenken, uns nicht in vielen Bereichen auf diese Art und Weise abhängig zu machen. Es ist so wichtig, dass wir klug und weise mit dem uns Vertrauten haben und gut umgehen. Und es gibt manch einen Christen, der das nicht tut, der nicht klug und weise mit seinem Geld umgehen kann. Es gibt zum Beispiel wohlhabende Christen, die mit ihrem Besitz und Wohlstand immer nur noch mehr Besitz für sich selber anhäufen, anstatt sich eben genügen zu lassen und Gott zu fragen, was sie mit ihrem Geld und ihren Gewinnen für sein Reich tun können. Das heißt, Olli, du kannst gerne in einen Aktienfonds investieren, aber du kannst Jesus fragen, welcher Fonds der richtige ist. Denn auch das Geld wird ja aus verschiedenen Quellen bezogen und da gibt es schmutzige Quellen und auch gute Quellen. Und du kannst mit dem zehnten Teil deines Gewinnes oder auch mit mehr Teil deines Gewinnes etwas Gutes tun und Jesus fragen, wo soll ich das Geld hingeben, diesen zehnten Teil meines Gewinnes. Es gibt aber auch arme Christen, die großzügig Geld teilen und sich was leisten, aber am Ende des Monats reicht das Geld nicht, um sich selber versorgen zu können. Erlebe ich immer wieder. Das soll so nicht sein. Du sollst nicht dumm sein im Umgang mit deinem eigenen Geld. Natürlich möchte Gott, dass du dich selber versorgen kannst. Darum ist es ja so wichtig, dass wir ein Budget haben und wissen, wie viel Geld brauche ich eigentlich im Monat, um gut über die Runden zu kommen. Jesus verwendet auch immer wieder Gleichnisse, wo es darum geht, weise mit den anvertrauten Gütern umzugehen. Zum Beispiel das Gleichnis von den anvertrauten Silberstücken. Und auch hier ist es egal, ob du viel oder wenig anvertraut bekommen hast, aber du sollst in jedem Falle, egal ob du viel oder wenig verdienst, egal in welcher der Gehaltsgruppen du gewesen wärst, sollst du klug und weise mit deinem dir anvertrauten Geld wirtschaften. Im Buch des Predigers, Kapitel 11, gibt es ein paar Tipps, wie wir mit unserem Geld umgehen sollen. Da steht zum Beispiel in Vers 6, sähe morgens deine Saat aus und leg auch abends deine Hände nicht in den Schoß, denn du kannst nicht wissen, welches von beiden gedeiht oder ob sogar beides gelingt. Das heißt, hier wird empfohlen, neben deinem Haupteinkommen noch ein Nebeneinkommen zu haben, entweder durch einen Zweitjob, einen Nebenjob oder eben auch durch Gewinne, die man machen kann. Es ist also durchaus gut und richtig, Versicherungen abzuschließen oder eben ein zweites Nebeneinkommen zu haben. Und da gibt es noch einen anderen Finanztipp, der im Bankensystem schon lange, lange berücksichtigt wird, weil die Leute erkannt haben, das ist gar nicht so schlecht, dieser Tipp aus der Bibel. Genauso übrigens wie der Zehnte. Auch da gibt es Finanzexperten, die sagen, das macht Sinn. Hier steht in Prediger 11, Vers 2, verteil dein Vermögen auf 7 oder sogar 8, denn du weißt nicht, welches Unglück über die Erde hereinbrechen wird. Das bedeutet, das Geld, was du am Ende des Monats übrig hast, wo du selber sparen kannst, kannst du, solltest du, auf verschiedene Töpfe aufteilen. Warum? Weil du nicht wissen kannst, welches Unglück einmal über die Erde kommt. Du kannst zum Beispiel in eine Immobilie investieren, du kannst in Schmuck investieren, in Sachwerte, in antike Möbel oder eine Münzsammlung. Du kannst in Gold und Silber investieren. Du kannst ein Sparbuch anlegen oder einen Bausparvertrag machen. Du kannst in Aktienfonds investieren. Also ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Bei den Aktienfonds oder beim Sparbuch kann es zu Inflation kommen. Bei einer Immobilie kann es zum Beispiel zu einem Erdbeben oder zu einer Überschwemmung kommen. Du weißt nicht, welcher dieser Töpfe dir eines Tages das Leben retten wird. Und das Bankensystem hat das schon längst für sich erkannt, weil zum Beispiel ETF-Fonds oder auch Aktienfonds mittlerweile aus verschiedenen Töpfen genährt werden, um eben dieses Risiko auszugleichen. Das heißt, egal ob du viel oder wenig Geld zur Verfügung hast, du kannst heute beginnen, deine Finanzen mit Jesu Hilfe zu sortieren und zu ordnen. Und als Arbeitgeber, und das ist mir auch wichtig heute zu sagen, kannst und sollst du Jesus auch in deinem Leben regieren lassen. Du kannst Jesus einbeziehen in die Preisfindung für Dinge, die du verkaufst, für Leistungen, die du anbietest. Du kannst Jesus, solltest Jesus einbeziehen in die Gestaltung der Gehälter für deine Angestellten, für dein eigenes Gehalt als Chef. Das wäre ein Zeichen, wie du auch als wohlhabender Mensch, als erfolgreicher Mensch Jesus die Ehre gibst. Wenn wir in die Welt schauen, in die Politik und die Wirtschaft, dann werden wir sehr schnell feststellen, dass es dort nicht um die Herrschaft Gottes geht oder Jesu oder des Heiligen Geistes, sondern es geht um die Herrschaft des Geldes. Mammon ist der ärgste Feind Jesu. Viele von uns, die in der Wirtschaft arbeiten, die wissen das und die sind tagtäglich damit konfrontiert. Die wissen das. Da werden Dinge verschwiegen, um den eigenen Vorteil zu wahren. Da entstehen Abhängigkeiten zwischen Geldgebern und Nutznießern. Da wird von oben nach unten gedrückt und der Ellenbogen ausgefahren. Da geht es um Lobbyismus. Da gibt es Korruption, Bestechung und Betrug. Es ist absolut wahr, was in der Bibel steht. Epheser 6, Vers 12, wir haben nicht, auch im Bereich und besonders im Bereich von Finanzen, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Es geht nicht um den Geldschein, sondern es geht um die Mächtigen und Gewaltigen, die hinter dem Geld und dem Besitz stecken und das sozusagen verwenden als ein Mittel zum Zweck, als ein Mittel der Herrschaft. Wir kämpfen mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter den Himmeln. Und diese böse Macht, die stärkste böse Macht, ist Mammon. Darum ist sie gefährlich und wir sollen immer wieder prüfen, inwieweit wir dieser Macht verfallen und ihr dienen und wie ein Leben mit Jesus als Herrn aussehen würde. Mammon will dich abhängig und bestechlich machen. Jesus will dich genau davor schützen und dich in die Freiheit führen. Es hilft dir, wenn du nur so viel sammelst, wie du brauchst. Es hilft dir, dir genügen zu lassen. Es hilft dir, klug und weise mit deinem Geld umzugehen und großzügig zu sein, anderen zu helfen, zu teilen, Reich Gottes zu bauen. Du darfst Gott vertrauen, dich mit allem Notwendigen zu versorgen. Es wird immer Unterschiede geben, was die Menge des Besitzes angeht. Entscheidend ist nur, wer auf deinem Thron sitzt. Jesus kann aus wenig viel machen, aber er kann auch aus viel wenig machen. Wir wollen, wie Paulus sagen können, ich kann niedrig sein, wenig Ansehen haben, unbeachtet sein und ich kann hoch sein, viel Ansehen haben, viel Verantwortung. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides, satt sein und hungern. Beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ich vermag alles durch den, der auf meinem Thron sitzt, dem ich mein Leben anvertraut habe, dem ich nachfolge, dem ich mich unterordne. Das, was Jesus für Paulus getan hat, das kann er auch für dich tun. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir verstehen und begreifen können, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.